Viele Christen bewundern den Psalm, der vom glücklichen Menschen spricht, der Tag und Nacht über das Gesetz nachsinnt. Gleichzeitig erleben sie, dass sie an Gottes Forderungen scheitern, leiden und nicht in die versprochene Blüte kommen. Wie lässt sich das hohe Ansehen des Gesetzes mit der neutestamentlichen Offenbarung über Christus als unsere Gerechtigkeit, unser Leben und unsere Freude verbinden? Das Gesetz, gut in seiner Natur, aber neben der Hauptlinie von Gottes Ökonomie. Wenn Psalm 1 den Menschen preist, der seine Lust am Gesetz des Herrn hat und darüber Tag und Nacht nachsinnt, dann leuchtet darin die Güte und Schönheit des Gesetzes auf. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles was er tut, gelingt ihm. Das Gesetz ist hier nicht düster oder bedrückend, sondern wie ein fruchtbarer Boden, in den das Leben eines Menschen eingesenkt ist. Paulus bestätigt diese Sicht, wenn er schreibt, so ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Heilig, gerecht, gut, das sind Worte, die etwas von Gottes eigener Natur tragen. Kein Wunder, dass die Schrift auch sagt, alle Schrift ist Gott gehaucht und nützlich. Im Gesetz berührt uns Gottes Hauch, sein moralischer Ernst und seine Klarheit sind ein Widerschein seiner Herrlichkeit. Gott schuf den Menschen in seinem eigenen Bild und gemäß seiner eigenen Gleichgestalt mit der Absicht, dass der Mensch Gott aufnehmen, Gott lieben und Gott ausdrücken konnte. Die Hauptlinie von Gottes Ökonomie begann mit dem Menschen und war im Gang, als etwas geschah, es kam zu einem Autounfall. Daher musste das Gesetz zusätzlich zur Hauptlinie von Gottes Ökonomie hinzukommen. Gerade deshalb fällt es schwer zu akzeptieren, dass dieses heilige Gesetz in Gottes Ökonomie nicht das Zentrum bildet. Doch schon Paulus ordnet es anders ein, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung überströmend werde. Daneben, nicht anstelle, nicht als neues Hauptthema, sondern als etwas Hinzutretendes. Das Licht fällt damit zurück auf eine ältere, tiefere Linie, und Gott sprach, lasst uns den Menschen machen in unserem Bild, gemäß unserer Gleichgestalt. Gottes ursprüngliche Absicht ist kein Gesetzesprojekt, sondern ein Liebes- und Lebensplan, der Mensch soll Gott aufnehmen, Gott lieben und Gott ausdrücken. Das Gesetz kommt hinzu, nachdem diese Linie durch den Fall zerschlagen und verdunkelt wurde, es tritt wie ein Hilfsgerüst an die Seite des eigentlichen Bauwerks Gottes. In diesem Sinn ist das Gesetz ehrbar, aber nicht die erste Liebe Gottes. Paulus greift das Bild von Hagar und Sarah auf, dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese bedeuten zwei Bündnisse, eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Hagar ist nicht unrein oder verwerflich, doch sie ist nicht die rechtmäßige Ehefrau. Sie steht für einen Bund, der dient, ordnet, begrenzt, aber nicht für das Zentrum von Gottes Herz. Sarah dagegen trägt die Linie der Verheißung. So steht auch das Gesetz in einem ehrwürdigen, aber doch zweitrangigen Verhältnis zur Gnade. Es ist wie ein Seitenarm, der in den großen Strom von Gottes Ökonomie einmündet, ohne selbst der Strom zu sein. Wer das erkennt, darf das Gesetz weder verachten noch vergötzen. Es bleibt heilig und gut, aber es darf nicht den Platz einnehmen, den Gott für sich selbst und für Christus vorgesehen hat. Das bewahrt vor zwei Irrwegen, vor der Gesetzlosigkeit, die Gottes Heiligkeit ignoriert, und vor der Gesetzlichkeit, die Gottes Gnade überdeckt. Der Blick fällt dann frei auf den eigentlichen Reichtum, das der Schöpfer des Himmels und der Erde den Menschen so geschaffen hat, dass er ihn aufnehmen, ihn lieben und ihn ausdrücken kann. In dieser Sicht wird das Gesetz zu einer nüchternen, hilfreichen Seitenlinie, während Christus selbst zur Freude, Mitte und Wärme unseres Glaubens wird. Wer so lernt, Gottes Ordnung zu schätzen, findet Ruhe, das Gesetz darf seinen Platz haben, aber unser Herz darf bei Christus zu Hause sein. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles was er tut, gelingt ihm. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Die Erkenntnis, dass das Gesetz gut, aber nicht das Zentrum ist, löst Spannung aus, man fürchtet, Gottes Ernst zu verlieren, wenn man die Gnade in den Mittelpunkt stellt. Doch gerade Gottes ursprünglicher Plan mit dem Menschen, geschaffen im Bild Gottes, zur Gemeinschaft mit ihm, zeigt, dass Heiligkeit und Nähe zusammengehören. Das Gesetz bleibt ein klares, ehrliches Licht auf unserem Weg, aber es ist nicht unser Zuhause. Im Alltag heißt das, ein Gewissen, das Gottes Maßstab ernst nimmt, ohne den eigenen Stand vor Gott aus Gesetzeserfüllung zu ziehen. Der Trost liegt darin, dass Gottes Herz schon vor jedem Gebot auf den Menschen ausgerichtet war und ist. Wer sich innerlich von der Last löst, aus dem Gesetz leben zu wollen, gewinnt Raum, Christus zu genießen und aus seiner Gegenwart heraus das Gute zu tun. So wird das Gesetz vom harten Herrn zum stillen Diener, der uns immer wieder an den einen erinnert, der von Anfang an im Zentrum der göttlichen Ökonomie steht. Aufgabe und Grenze des Gesetzes, Spiegel, Hüter und Wegbereiter zu Christus. Die 10 Gebote stehen wie eine konzentrierte Zusammenfassung dessen dar, was Gott vom Menschen fordert. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, damit ist die Richtung des ganzen Lebens gesetzt, Gott allein als Ursprung, Ziel und Maßstab. Es folgen Verbote der Bilderverehrung, der Missachtung des Namens Gottes und die Einladung, in Gottes Ruhe einzutreten durch den Sabbat. Dann weitet sich der Blick auf die menschlichen Beziehungen, die Eltern werden geehrt, das Leben des Nächsten geschützt, die Ehe bewahrt, das Eigentum geachtet, die Wahrheit geschützt, das Herz vor begehrlichen Blicken bewahrt. So umfassend ist dieses Zeugnis Gottes, dass der Psalmist sagen kann, denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz aufgestellt in Israel. Die Tafeln des Gesetzes sind wie eine sichtbare Niederschrift von Gottes Charakter in menschlichen Worten. Die Gebote 6 bis 10 fordern den Menschen auf, die Tugenden auszuleben, in denen sich Gott gemäß seinen Eigenschaften ausdrückt. Das Recht der meisten großen Länder heute gründet sich auf dem römischen Recht, und dieses römische Recht beruhte auf dem mosaischen Gesetz, den 10 Geboten, und wurde entsprechend ihnen formuliert. Die 10 Gebote sind so kurz und doch so vollständig und allumfassend. Sie erfassen unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu unseren Eltern und unsere Beziehung zu anderen Menschen. Und doch bleibt das Gesetz ein Zeugnis, nicht die Kraft zur Veränderung. Paulus beschreibt seine eigene Erfahrung nüchtern, denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist wie ein makelloser Spiegel, der jede Falte und jeden Fleck zeigt, aber kein Wasser bereithält, um zu reinigen. Was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Auf keinen Fall. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. In dieser Funktion ist das Gesetz scharf und heilsam, es stoppt Ausreden, legt Selbsttäuschung offen und bringt die Welt unter das Gericht Gottes. Es bewahrt den Menschen vor der Illusion, von Natur aus in Ordnung zu sein. Doch der Horizont des Gesetzes endet dort, wo Leben beginnen müsste. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, aber wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Es kann zeigen, wo wir fallen, aber es kann uns nicht aufrichten. Paulus zeichnet darum ein weiteres Bild, bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter Gesetz verwahrt, eingeschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Das Gesetz ist wie ein strenger Erzieher, der das Kind im Zaum hält, bis der rechtmäßige Erbe erscheint. Es bewahrt, begrenzt, führt, aber es ersetzt nicht den Sohn und wird nicht an seiner Stelle erben. Wer das Gesetz so versteht, wird nicht mehr versuchen, aus ihm Leben zu pressen. Die Forderungen bleiben ernst, aber sie verlieren ihren falschen Glanz als vermeintlicher Weg zur Gerechtigkeit. Stattdessen werden sie zu Wegweisern, die in ihrer Strenge gerade auf Christus hin zeigen. Unter diesem Licht darf das Schuldbewusstsein, das das Gesetz weckt, nicht in Verzweiflung münden, sondern in Offenheit für den, der die Forderung bereits erfüllt hat. Der ermutigende Kern liegt darin, dass Gott uns nicht unter dem Spiegel stehen lässt. Er benutzt das Gesetz, um uns ehrlich zu machen, damit wir in Christus einen Retter, einen Lehrer und ein Leben entdecken, das weit über jede Gebotsliste hinausgeht. So wird der scharfe Spiegel zum Vorraum der Gnade und der strenge Hüter zum Wegbereiter in die Arme des Sohnes. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten. Die Stellung des Gesetzes als Spiegel, Hüter und Wegbereiter befreit von zwei gegensätzlichen Fehlhaltungen, von einer weichgespülten Frömmigkeit, die Gottes Maßstab relativiert, und von einer harten Gesetzlichkeit, die meint, aus eigener Anstrengung bestehen zu können. Wer das Gesetz als Zeugnis von Gottes Heiligkeit respektiert, ohne es als Quelle des Lebens zu missverstehen, wird innerlich auf Christus hingelenkt. Schuldgefühle erhalten dann einen Sinn, sie sind keine endgültige Verurteilung, sondern ein Ruf, die eigene Armut vor Gott anzuerkennen und die Fülle des Sohnes anzunehmen. Im Alltag entsteht daraus eine stille Freiheit, nicht mehr unter der Peitsche der Forderung, sondern unter der Hand dessen, der erfüllt hat, was das Gesetz von uns verlangte. So wird das Gesetz zum ernsthaften, aber hilfreichen Begleiter, während Christus zum eigentlichen Raum wird, in dem unser Gewissen zur Ruhe und unser Herz zur Freude findet. Christus, Erfüllung des Gesetzes und überreicher Genuss in Gottes Ökonomie. Zu Beginn der Psalmen steht der glückliche Mann, der im Gesetz des Herrn seine Lust hat. Am Ende eines langen inneren Weges steht ein anderer Ruf: Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Fleisch und mein Herz vergehen, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Dazwischen liegt die Erfahrung, dass der gerechte Mensch leiden und der Gottlose gedeihen kann. Das Bild des Baumes an Wasserbächen ist nicht falsch, aber es wird vertieft, nicht der äußere Erfolg, sondern Gott selbst wird zur Seligkeit des Menschen. So verschiebt sich der Schwerpunkt von der Freude am Gesetz hin zur Freude am Herrn des Gesetzes. Ein weiterer Psalm spricht von denen, die trunken werden von der Fülle deines Hauses, du lässt sie trinken von dem Strom deiner Wonne. Der Baum, der Wasser absorbiert, bleibt ein starkes Bild, doch das Trinken aus Gottes Strom führt weiter, von der stillen Aufnahme hin zum bewussten Genuss der göttlichen Gegenwart. Ein Gedanke in Psalm 1, 2 bis 3 ist der eines Baumes, der das nahe Wasser absorbiert, ein anderer Gedanke in Psalm 36, 8 ist der des Trinkens von dem Strom der Wonne Gottes in Gottes Haus. Der Gedanke des Trinkens ist der höchste. Alle 150 Psalmen, die in 5 Büchern zusammengestellt sind, wurden in einer guten Reihenfolge angeordnet. Sie steigen fortschreitend immer weiter hinauf, Stufe um Stufe, bis zur höchsten Stufe der Offenbarung. Im Licht des Neuen Testaments wird klar, warum diese Bewegung möglich ist. Christus steht nicht nur neben dem Gesetz, er erfüllt und überragt es. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Das Gesetz konnte fordern, aber nicht lebendig machen, Christus erfüllt die Forderung und schenkt das Leben. So kann Paulus sagen, Christus ist das Ende des Gesetzes, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Ende heißt hier nicht Abschaffung im Sinn von Beliebigkeit, sondern Vollendung, der Punkt, an dem das Gesetz aufgehört hat, unsere letzte Instanz zu sein, weil seine Forderung in der Person des Sohnes zur Ruhe gekommen ist. Unter dieser Herrschaft der Gnade wird das Bild des Baumes neu gefüllt. Der Gerechte ist nicht mehr nur ein Mensch, der das Gesetz studiert, sondern jemand, der in Christus verwurzelt ist. Der Herr spricht von sich als dem Weinstock und von uns als Reben, die sein Leben aufnehmen. Und er lädt ein, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, so würdest du ihn gebeten haben, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wenig später heißt es, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Hier ist nicht mehr vom Gesetz die Rede, sondern von einem inneren Strom, der aus Christus in den Glaubenden hineinfließt. Seligkeit wird nicht länger von äußerem Gelingen her definiert, sondern von einer Beziehung, in der Christus selbst unser Wasser, unser Brot, unsere Ruhe wird. Darum verändert Christus unsere Sicht auf Psalm 1. Die Lust am Gesetz bleibt, aber sie ist nicht mehr Selbstzweck. Sie wird zur Freude am Reden eines lebendigen Herrn, der sich selbst durch sein Wort mitteilt. Der Baum an den Wasserbächen wird zu einem Bild für Menschen, die ihre Wurzeln tief in Christus schlagen und aus seiner Fülle nehmen. So darf der Gläubige lernen, Gesetzesgehorsam nicht gegen Christusgenuss auszuspielen. Im Gegenteil, wer Christus als seine Gerechtigkeit und seine Quelle schätzen lernt, findet in ihm auch die Kraft zum Gehorsam. Das ermutigt, die eigenen Erwartungen zu korrigieren. Glück im biblischen Sinn ist nicht ein Leben ohne Spannungen, sondern ein Leben, in dem Christus selbst zur Mitte geworden ist. Wo das geschieht, tritt das Gesetz von seinem Sockel, ohne seine Heiligkeit zu verlieren, und Christus gewinnt den Platz, an dem er uns mit überreicher Gnade und Freude erfüllt. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Fleisch und mein Herz vergehen, der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. dass Christus die Erfüllung des Gesetzes ist und uns als lebendiges Wasser geschenkt wird, löst den Druck, aus moralischer Leistung heraus einen gesegneten Lebensbaum darstellen zu müssen. Die Bilder aus den Psalmen und aus dem Johannesevangelium laden ein, Seligkeit neu zu verstehen, nicht als Summe gelungener Umstände, sondern als Teilhabe an Christus selbst. Wer sich innerlich von der Vorstellung löst, Glück liege in ununterbrochenem Gelingen wie in Psalm 1 und stattdessen Gott als Teil auf ewig annimmt, findet eine tiefere, tragfähige Freude. Das schenkt Gelassenheit in Zeiten, in denen das Leben nicht aufgeht. Der Reichtum liegt dann nicht im sichtbaren Erfolg, sondern in der unsichtbaren Gemeinschaft mit dem Sohn. So wächst ein stiller Mut, das Gesetz zu ehren, ohne sich ihm zu unterwerfen, und Christus zu lieben, der uns durch sein Leben befähigt, Frucht zu bringen, die aus Gnade gewachsen ist. Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist, um das Gesetz zu erfüllen und an seiner Stelle selbst unser Leben, unsere Gerechtigkeit und unsere Freude zu sein. Wo wir an unseren eigenen Maßstäben zerbrechen, öffne uns die Augen für die überreiche Gnade in deiner Ökonomie und zieh unsere Herzen weg von jeder Selbstgerechtigkeit hin zu dir als unserem einzig wahren Anteil. Lass uns dich als den lebendigen Strom in Gottes Haus genießen, auch mitten in Leiden und Widersprüchen, und erfülle uns mit der Gewissheit, dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Stärke durch deinen Geist in uns die Erfahrung, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern in deiner Gnade stehen, bis deine Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Amen.